Go. Moin Freunde und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Fernschuss-Podcasts. Und ja, wir haben es leider nicht zu dritt geschafft. Wie man vielleicht auf Instagram mitbekommen hat, ist Tobi noch in Hamburg unterwegs, beziehungsweise gerade im ICE auf dem Rückweg ins schöne Saarland. Aber trotzdem ist der gute Jakob mit mir am Start.
Was geht, was geht?
Was geht, was geht? Ja, ich glaube, das ist die erste Folge jetzt, die wir seit unserem Montags-Switch ohne Tobi machen. Deswegen heute haben wir nicht diesen Moderationspart, der schon den Rückblick aufgenommen hat. Aber ich denke, wir bekommen das auch zu zweit hin. Wie viel hast du am Wochenende so geschaut?
Freitag habe ich geschaut, Samstag komplett und Sonntag habe ich dann selber Fußballspiel gehabt, da konnte ich nur das letzte Spiel zur Hälfte noch anschauen. Aber ja, Highlights auf jeden Fall und Punkte natürlich verfolgt.
Ja, sehr gut. Ja, ich habe mit Marcel zusammen noch das Wochenende verbracht. Erstmal schöne Grüße. Also auch ein Kollege aus der Champions League. Und ja, wir haben eigentlich alles gesehen. Also ja,
Perfekt.
von der ersten bis zur letzten Minute so gefühlt. Vielleicht ein
Dann
bisschen
kann
was
ich ja
geskippt.
gehen.
Ja, wir haben so ein bisschen geskippt
Fuck.
bei Augsburg-Hoffenheim. Da haben wir dann gesagt, okay, wir machen jetzt die Lasagne während dem Spiel. Aber ja, sonst, ja. Gibt ein paar coole Spiele, aber leider hat es die Einzelspiele mit den 0-0s erwischt. Und ich weiß nicht, ob du groß was zu Union Freiburg sagen willst, wenn wir mal direkt am Freitagabend anfangen, aber ja.
Ja, ich hoffe, dass es nicht bei euch so langweilig war wie das Spiel
Ja, ist echt so.
am Wochenende. Ich glaube, können wir fast überspringen. Das Einzige ist Freiburg, dass Grifo wieder den Elfmeter nicht macht, ist sehr, sehr komisch. Eigentlich ja ein sicherer Schütze, jetzt schon, glaube ich, zwei verschossen von den letzten, weiß nicht, vier, fünf oder so. Ja, ist komisch, untypisch, aber irgendwie, vielleicht sollte man da mal einen Elferschützen wechseln. Aber sonst, ja, hätte natürlich Freiburg gewinnen müssen durch den Elfmeter. Ohne den Elfmeter, ja, gerechtes 0-0.
Ja.
Dann beide Mannschaften okay, aber jetzt auch nicht überragend oder richtig schlecht. Aber halt, ja, wie man sie kennt, defensiv stark und nach vorne sehr harmlos.
Ich habe irgendwie so ein komisches Gefühl diese Saison, dass echt viele Elfer verschossen werden. Ich weiß nicht, sonst hatte ich immer den Gedanken, okay, Elfer, komm, der ist sowieso drin, aber ich weiß nicht, diese Saison, oder vielleicht liege ich da einfach nur falsch, liegen oder verschießen halt echt viele ihre Elfer. Keine Ahnung, was da los
Ja,
ist. Wir hatten schon super viele
ist bis
gehalten
jetzt ja
Elfer
so,
auch,
ja.
fand ich.
Ja. Keine Ahnung, woran das liegt.
Ist echt crazy.
Die
Also,
Nerven liegen blank.
ja, echt so. Selbst bei einem Grifo, den Tobi, glaube ich, auch im Video nochmal rausgehoben hat als seinen Lieblings-Elferschützen oder mit nach Harry Kane.
Ja.
Ja, sonst kann ich zu dem Spiel auch nicht viel sagen. Ich wollte zumindest nochmal Dingchi herausheben. Besonders, ich meine, ich kenne ihn aus der Bremen-Jugend und ich weiß, wie er da gespielt hat. Und da habe ich ihn halt immer, besonders wegen seinem Tempo, auch so als rechten oder als Außenstürmer, Flügelspieler und so weiter gesehen. Dass er jetzt auf der 10 sogar so gut funktioniert bei Freiburg, ist echt ein Statement. Also auch die 180 Punkte, ich weiß, Kickbase-Punkte nicht immer die Realität, aber die kommen nicht von ungefähr, sag ich mal so.
Ja, hat sich da in die Startelf gekämpft und wird da auch spielen. Das ist, glaube ich, auch eine Kaufempfehlung für den Preis auf jeden Fall.
Ja, der sollte auch ordentlich steigen. Also generell wahrscheinlich in
Ja.
dem Spiel kaum einer, der jetzt groß fallen sollte. Alle haben zum Null mitgenommen, alle ganz okay gepunktet. Aber ich gehe da am Ende mit Lienhardt und Kübler rein, die beide als Abwehrspieler zu Null am Freitagabend machen. Denkst du so, ja, die machen locker irgendwie 200 zusammen. Aber dann kommen bei beiden nur 75 und 73 raus. Also weiß ich nicht. Da war halt echt nicht viel los in dem Spiel.
Ja, wo auch nicht viel los war, aber wo die Punkte gepasst haben, war bei Pauli gegen Bayern.
Yes.
Glaub, muss man auch nicht so eigentlich drauf eingehen, weil es nichts richtig Neues gibt. Das Einzige, was fast immer so ist, Pauli spielt gefühlt immer gut mit, ist immer gut auf den Gegner eingestellt, aber belohnt sich am Ende dann nicht. Gegen Bayern muss man es auch nicht. Also da ist eine Niederlage, glaube ich, nichts, was man jetzt nicht unbedingt einrechnet als Aufsteiger. Bayern hat 75% Ball bis jetzt gehabt, war dann vor dem Tor ein bisschen, oder es ist nicht so viel zu Chancen gekommen, sagen Sie mal so. Dann hast du noch das Tor gemacht mit Musiala, mit einem richtigen Traumtor. Also richtig geiler Schuss
Ja,
gewesen.
stimmt.
Ja, hatten vier Großchancen. St. Pauli hatte keine einzige, deswegen war es ein souveräner Auftritt von Bayern. Locker runtergespielt, solche Spiele muss man auch mal gewinnen und dabei haben. Und Pauli hat jetzt nicht schlecht gespielt. Ja, bin mal gespannt, wann endlich mal so ein kleiner Lauf bei Pauli anfängt gegen die schlechteren Mannschaften dann, weil es echt schon fast erschreckend, wie solide Pauli spielt und wie wenig Punkte sie dafür haben. Also Ich finde, die spielen eigentlich fast immer sehr gut mit und wie gesagt, sind gut auf den Gegner eingestellt, aber belohnen sich halt einfach noch nicht.
Ja, muss ich auch sagen. Also, das muss eigentlich automatisch noch irgendwann kommen, diese Saison. Also, ich glaube nicht, dass es unbelohnt bleibt, so einen soliden Fußball zu spielen und sich halt einfach auch nie abschießen zu lassen. Es sind immer knappe Ergebnisse. Pauli spielt immer mit, wie du auch schon gesagt hast. Wen ich bei Bayern noch hervorheben wollen würde, sind auf jeden Fall die Innenverteidiger und Kimmich. Rein wegen diesen kranken Rohpunkten jetzt wirklich gefühlt back to back to back to back. Ich weiß nicht, wo man da ansetzen soll. Aber Bayern ist halt unglaublich dominant. Ich meine, die haben nur 1-0 gewonnen und machen trotzdem 1700 Teampunkte. Ist komplett gestört, besonders ein Kimmich. Ich habe ihn halt selbst im Team, aber der hat jetzt über oder ein 197er Punkteschnitt. Keine Ahnung, ich bin schon kurz davor zu sagen, ich habe lieber Kimmich als Kane im Team. Aber das ist komplett insane. Das ist krasser
Ja,
als der Kimmich damals.
ist der alte Kimmich wieder, also der ganz OG Kimmich, der auf der 6 alles gemacht hat, mal die eine Saison lang oder zwei Saisons lang. Da sind wir auf jeden Fall wieder zurück. Wer mit Paul gegangen ist und da keine Angst hatte, dass er wechselt oder zum richtigen Zeitpunkt, der auf dem Markt war, je nachdem. Chichi auf jeden Fall, ich glaube, das war mit der größte Steal, den man machen konnte. Natürlich Kane zum Marktwert bei uns in der Champions League, aber das liegt nicht an den Manager an sich, sondern einfach, dass die Liga an sich lost ist, scheinbar. Und wir das noch nicht so ganz verstanden haben, wie das Spiel funktioniert.
Ja, danke.
Also dann zu meinem Big Boy können wir gleich weitergehen, zu Grimaldo, den ich natürlich teurer als Kane gekauft habe, weil das, also sehr logisch muss man machen. Ja, hat nur einen Punkt mitgeholt, Bochum gegen Leverkusen, da kannst du gerne mal anfangen oder was du so für Learnings hast aus dem Match.
Ja, komplett verrückt. Also Learning ist auf jeden Fall, dass Hacking mal direkt den Impact hatte, den man sich sicher erhofft hat mit dem Trainerwechsel. Ich glaube, das macht Bochum interessanter. Könnte natürlich auch so ein One-Hit-Ding sein, dass das jetzt nur so ein Spiel ist. Aber ja, ich weiß nicht. Bei Bochum geht das relativ schnell bei mir, dass ich dann doch irgendwie wieder dran glaube. Besonders, weil das jetzt eben auch wieder ein Heimspiel war. Kann mir gut vorstellen, dass sie da irgendwie einen kleinen Flow kommen und ihr Qualitätsdefizit, was sie gefühlt sogar gegenüber Pauli haben, halt eben wettmachen durch so kämpferische und starke Leistungen wie jetzt gegen Leverkusen. Ich meine, sie haben gut, sehr gut mitgespielt und haben sich das Unentschieden ja auch verdient. Und das gegen den Meister des letzten Jahres ist auf jeden Fall ein Statement. Und ich meine, mein Lieblingsspieler Wittek geht da auch wieder mit 100 Punkten raus bei einem 1-1 gegen Leverkusen. Das ist auch schon echt krass. Und die Punkte sind auch echt in Ordnung. Also, keine Ahnung. Und zu Leverkusen, also ich finde den Downfall schon ein bisschen bemerkenswert. Also das hat sich ja schon ein bisschen angedeutet, dass Leverkusen so ein bisschen so ein Vibe hat wie Bayern letztes Jahr, nur dass da eben nicht so die Medienpräsenz ist und dann direkt alles so in Frage gestellt wird. Ich meine, man verspielt viele Spiele, ich meine jetzt auch gegen Kiel zum Beispiel. Das sind alles Punkte, die darfst du dir als Meister eigentlich nicht nehmen lassen, besonders wenn du diese Saison das eben auch wieder holen möchtest. Aber ja, keine Ahnung, irgendwie fehlt mir da die Konsequenz, der Druck, die Dominanz. Das Team dafür ist definitiv da, aber ich weiß nicht, warum man es momentan nicht so auf den Rasen bekommt, besonders in der Bundesliga.
Ja, so eine leichte Ergebniskrise, würde ich mal sagen. Oder auch eine statistische Ausgeglichenheit. Oder was Christoph Kröger immer oft anspricht bei Calcio Berlin, werden die meisten kennen. Statistiken werden dich immer wieder einholen. Also auch bei Union das eine Mal, wo sie fast Champions League gespielt haben und dann fast abgestiegen wären, weil sie eben so gegen die Statistik gespielt haben. Bei Leverkusen war es nicht so extrem, aber schon trotzdem sehr deutlich, wie oft sie in der Nachspielzeit die Tore gemacht haben. Und jetzt fällt es fast einem so ein bisschen auf den Kopf mit Bochum. Bei Kiel war es, glaube ich, auch sehr, sehr spät der Ausgleich. Allgemein in den letzten Bundesligaspielen haben sie sehr viel späte Tore kassiert schon, was eigentlich ihre Stärke war. Also ein bisschen im Spiel ist umgedreht. Das gehört dazu wahrscheinlich, dass es das dann wieder ausgeglichen ist. An sich finde ich Leverkusen aber jetzt nicht so schlecht, wie sie spielen. Das sind immer noch stabil, nicht mehr so gut wie letztes Jahr natürlich, aber ich glaube, da muss auch einfach mal wieder so ein kleiner Lauf reinkommen, ein Schick oder ein Boniface mal wieder ein bisschen öfter treffen und mehr aus den Chancen machen. Einfach zu viele Chancen, zu viele gute Chancen, zu wenig Tore. Ich glaube, das ist das Problem. Ja, ich weiß nicht, ob auch Grimaldo und Frimpong, die waren letztes Jahr die Topscorer mit und haben jetzt auch noch sehr wenig Scorer, ob das dann spielt natürlich auch eine Rolle, weil da sehr viel aufgeteilt wurde. Wenn die dann auch wieder ein bisschen reinkommen sollten, dann läuft es eigentlich. Deswegen, ja, für Kickbase an sich, die Rohpunkte passen ja, denke ich, weiterhin, wenn sie gewinnen vor allem. Und wenn sie dann wieder treffen, dann wird das auf jeden Fall auch. Aber eine also mit Bayern vergleichbar in der Saison, aus Kickbase-Sicht auf gar keinen Fall.
Ja.
Ja, hätte man sich eigentlich vor der Saison schon ein bisschen denken können oder haben sich auch viele gedacht oder haben wir auch ein bisschen angesprochen, dass Bayern so eine Urmacht ist, fast schon, die immer gut punkten. Leverkusen jetzt einmal extrem gut war und da muss man echt aufpassen. Ja, ich habe mir trotzdem Grimaldo gekauft, deswegen war ich ein bisschen blauäugig, obwohl ich eigentlich, glaube ich, auch ein bisschen nicht so überzeugt war, dass Leverkusen da wieder an den Punkten anknüpfen kann. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, Bochum, Medisch war auch noch sehr gut, Wittek natürlich. Auch für die Punkte, Innenverteidiger allgemein, Öhrmann ist jetzt nicht so der gute Punkter. Wenn dann Ortiz vielleicht sich wieder einspielt oder ein Masovic, was ich jetzt nicht unbedingt denke, weil Öhrmann das ja sehr gut gemacht hat. Also Öhrmann kann man auch mitnehmen, weil er günstig ist. Es wären die einzigen drei, die ich so ein bisschen herausheben würde. Also die ich mir als Lückenfüller reinstellen würde, aber ich würde jetzt keinen Bochumer kaufen und da fest mit jemandem im Team planen, außer mit Abstrichen vielleicht Wittig, aber eigentlich, ja, ein Spiel reicht mir da nicht, um da jetzt auf Bochumer in der Startelf zu gehen im Kickbase-Team.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber Wittbeck jetzt bei 7,6, das ist schon mehr ein Preis, wo ich
Ja,
den auch bei mir sehen würde.
als Lückenfüller, ja. Aber ich würde jetzt nicht irgendwie 12 Millionen overpayen.
Klar.
Gibt es ja auch mal so ein Cut-off-Point, wo eine Mannschaft auf einmal einen neuen Trainer hat und dann alles läuft, wo du dann so 6, 7 Millionen Spieler für 15 Millionen kaufst und es sich auszahlt. Das würde ich bei Bochum jetzt aber nicht machen. Also, wenn dann echt nur als Lückenfüller und wenn es gut läuft, dann GG, wenn nicht, dann verkauft man es halt wieder. Dass man
Ja.
da nicht Verlust macht damit.
Aber können halt auf jeden Fall okay sein. Ich mein, nächstes Spiel ist noch gegen
Ja.
Stuttgart, aber danach noch vier, also jetzt ich aus red mal aus unserer Perspektive, bis zum Reset sind es dann noch vier ja, Gegner, zumindest größtenteils aus der unteren Tabellenhälfte. Das ist dann auf jeden Fall schon mal interessant. Was auch interessant ist, ohne das Matchup gesehen zu haben, war natürlich Mainz gegen Dortmund. ja, ich weiß nicht, so eine klassische Dortmund-Performance wieder. Ich wollte es in der Mittwochsfolge nicht sagen, aber ich wollte eigentlich wieder auf Mainz Heimmacht gehen. Aber irgendwie, ja, ich wollte nicht das dritte Mal in Folge Dortmund wieder hervorheben, nachdem ich in Augsburg schon gesagt habe, dass das auswärts wieder nichts wird und es nichts geworden ist. Dann haben sie zu Hause wieder gezeigt, dass es zu Hause läuft und auswärts lief es dann wieder nicht. Ist so ein kleiner Trend. Mal schauen.
Ich erlaube sie aber. Also ich erlaube dir, wenn Dortmund auswärts spielt und nicht gegen Top-3-Mannschaften oder so, dass du die andere Mannschaft, sozusagen die Heimmannschaft, immer als Heimmacht nehmen darfst. Also
Okay, sehr gut.
wegen mir darfst du das machen. Die
Dann
rote
sehen.
Karte wusstest du natürlich auch, deswegen ja, wäre es zu einfach gewesen.
Ja, safe. Dann sehen wir uns in 2 Wochen gegen Freiburg wieder.
Ja.
Ja, sonst kannst du ja mal zusammenfassen, wie du das Spiel so gesehen hast und was Dortmund dann ja echt so den Schlag gegeben hat, dass es nicht gereicht hat.
Ja, bei Mainz war es auch oft, dass sie schon zwei oder dreimal eine rote Karte und also zweimal auf jeden Fall 70 Minuten in Unterzahl da gespielt haben am Anfang von der Saison. Und da habe ich auch schon gesagt, es ist einfach schwer, solche Spiele zu bewerten. Man sieht auch, wo das Spiel gerade, auf welcher Seite es war, mit der Torgefährlichkeit. Und da sieht man deutlich, dass Dortmund ja 60, 70% das Spiel auf ihrer Seite hatte und Mainz so vielleicht ein Drittel vom Spiel bis zur roten Karte und dann natürlich nur noch Mainz am Drücker war. Deswegen. Ich würde es jetzt nicht zu hoch hängen, auch wenn es schwer klingt als Dortmund-Fan oder also ich bin kein Dortmund-Fan, aber für die Dortmund-Fans, die es vielleicht hören oder ja allgemein für Dortmund mit Nuri Sahin, wo es nicht so gut läuft. Aber ich denke, ohne die rote Karte wäre das auf jeden Fall ein anderes Spiel gewesen. Und da hätte man ja vielleicht auch gewonnen. Das kann man jetzt schlecht ja, bewerten, weil wie gesagt, vor der roten Karte war das Attack-Momentum noch auf Dortmunds Seite. Was man natürlich sagen muss, dass Mainz es dann trotzdem gut spielt und dann die drei Tore macht, das muss man auch erstmal machen.
Ja.
Amiri ist ein absoluter Cheat in Kickbase, also weiterhin sehr, sehr geiler Spieler. Rohpunkte 232 Punkte, komplett verrückt. Und Paul Nebel hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, den muss ich vorheben, weil ich den bei Tobis Video, also bei Kickbase Guide, bei der Saisonvorschau als Überraschung genommen habe für die Saison. Ich hoffe, der spielt sich ein bisschen fest zumindest und macht ein bisschen, hier ein bisschen gute Punkte, dass das ein bisschen aufgeht. Aber ja, war ein sehr cooles Spiel von Nebel, deswegen gefällt mir. Ich denke, der hat sich da auch ein bisschen festgespielt. Burkhardt natürlich auch extrem wichtig und so eine kleine Blitzheilung gehabt, was auch sehr, sehr wichtig ist. Und wie schon gesagt, der wichtigste Punkt, die rote Karte. Also ich kann es mir nicht erklären, was außer Mentalität vielleicht bei Can, auch wenn das Wort komisch klingt bei Bochum, bei Dortmund allgemein. Aber irgendeinen Aussetzer hat er da im Kopf gehabt, dass man so in den Zweikampf geht. Das war ja nicht aus Versehen getroffen. Natürlich wollte er jetzt nicht die rote Karte provozieren, aber wer mit beiden Beinen wirklich abspringt bei einer Grätsche, nicht nur reinkriegt, sondern so richtig hochspringt und mit beiden Beinen gestreckt da reinspringt, der riskiert 80% eine rote Karte. Und das ist einfach komplett dumm als Profispieler.
Ja.
Aber ja, ich finde es einfach nur blöd, sehr unglücklich, aber ich würde jetzt auch nicht weiter auf Emre Can rumhacken wollen, weil der schon gestraft genug ist und keine Ahnung, was bei dem im Kopf abgeht. Vielleicht es ist auch einfach zu viel für ihn, der Druck oder die Medien, weil es ja echt nur noch um ihn geht. Und ja, von außen, wenn man drauf schaut, schaut Can schon nach einem sehr starken Charakter aus und der sich nichts sagen lässt und immer bei Interviews sehr stark rüberkommt und so fast schon ein bisschen eingebildet, aber man weiß ja nicht, wie es ihm innerlich geht. Und scheinbar macht ihn das trotzdem zu schaffen, weil sonst gehst du da nicht so in den Zweikampf rein, auch wenn es ja blöd ist. Aber ich glaube, da wird genug auf ihn rumgehackt, da brauchen wir nicht auch noch weiter rumhacken.
Das stimmt, jeder, der sich da in irgendeiner Form motiviert fühlt, da irgendwelche Kommentare zu schreiben oder sich darüber groß aufzuregen, das hilft einem Menschen sowieso nie weiter. Aber ja, die Situation an sich, du hast gerade schon gesagt, allein den Reflex zu haben, mit zwei Beinen abzuspringen. Es gibt keine Situation im Fußball, wo dir zwei Beine am Ball mehr helfen als eins. Deswegen, ja, schon völlig hirnrissig, da so reinzugehen, wie du eben auch gesagt hast. Sonst punktetechnisch bezüglich Kickbase gibt es gar nicht so viel zu erzählen. Dortmund, ja, einfach entsprechend der roten Karte und der Unterzahl mit deutlich schwächeren Punkten. Wird das Spiel normal 3 zu 1 ausgehen mit 11 gegen 11, dann wären die Punkte natürlich auch ein bisschen besser. Ich fand aber auch trotzdem, dass Mainz das schon vor der roten Karte auch ganz gut gemacht hat. Klar, natürlich ein bisschen abwartender, aber das ist halt. Ja, einfach the way to go, wie eben auch Bochum gegen Leverkusen, dass du dann mit weniger Ballbesitz, ich glaube in Bochums Fall waren es auch irgendwie 15 zu 12 Torschüsse am Ende, dass du dir dann eben deine Chancen erspielst. Paul Nebel hast du auch schon gesagt, fand ich auch sehr cool. Ansonsten haben da eigentlich alle sehr, ja, passend zum Spiel einfach gepunktet, würde ich sagen, bis eben auf Amiri. Alle anderen halt mit Tor so, ja, knapp oder ein bisschen über 100. Und Amiri schwebt da halt wirklich über allen. Ist krass, wie der das Spiel an sich reißt. Also wirklich so der Grifo von den Mainzern, unglaublich gut. Also der bleibt einfach konstant über die gesamte Saison eine Empfehlung. Ja, ansonsten würde ich keinen hervorheben wollen. Nur weil ich Dominik Korn nicht mag, wollte ich ihm nur sagen, dass er eine gelbe Karte natürlich wieder bekommen hat und der schlechteste Starterspieler bei Mainz ist. Ja, das wäre es an der Stelle.
Ja, was glaube ich keine Empfehlung ist, sind unsere Scorer-Garantien in letzter Zeit.
Wen
Ich habe
hatten
ja
wir
Dubsch genommen,
eigentlich?
du Kön, was Tobi gehabt hat,
Ey,
weiß ich gar nicht mehr.
Köhn und Dux ist aber eine Frechheit. Hast du die Szene in der Konfi gesehen?
Nee, war wohl Assist-Tor fast schon, oder wie?
Ja, aber wirklich sowas von kurz davor. Dux irgendwie aus 3 Metern Weiner
Ah, ja,
in die
doch,
Hand geköpft.
ja, habe
Alter,
ich gesehen.
ich hab gedacht, ich hab's mit Köhn so. Das wäre so ein geiler Hit gewesen.
Ja, ärgerlich. Duxch hat leider auch nicht getroffen, aber da kommen wir am Mittwoch dazu. Tobi hat bestimmt gescored. Ich glaube, der hat einen Lauf, aber mal schauen. Aber das Spiel an sich, wir haben es gecallt, dass Bremen das souverän macht, haben sie auch, glaube ich, sehr gut gemacht. Man hat ja Berg in der Hinterhand, der jetzt wieder seine Einwechslungstore macht und dann braucht man, glaube ich, nicht mehr als Bremen. Ich meine, die Punkte an sich, auch wenn wir sehr hoch hatten, 1400 Punkte, Teampunkte ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht oder wahrscheinlich sogar Platz 5 oder so
Ja, komm, ich
am
weiß es gar nicht
Wochenende.
genau.
Ja, oder mit Frankfurt sehr gleich. Aber ich glaube, es sind schon so auf jeden Fall Top 6, wenn nicht sogar Top 5
Ist Top fünf.
Punkte.
Ein Punkt hinter
Ja.
Frankfurt.
Ja, deswegen ist das, glaube ich, ist es okay. Wir hatten es auch. Ich glaube, ich hatte sogar auch auf Platz 5 bei dem Matchup-Ranking. Also ja, kann man mitgehen. War ein wichtiger Sieg für Bremen. Man hat trotzdem, glaube ich, ein bisschen mehr Dominanz erwartet gegen Kiel. Aber wer die Bundesliga schon ein bisschen länger verfolgt oder auch uns länger verfolgt und wenn wir auf Bremen setzen oder man denkt, Bremen hat ein leichtes Matchup, dann ist es oft nicht so leicht, wie man sich das vorstellt. Also selten schießt Bremen mal einen Gegner ab, wo man es prädiktet. Ich glaube, das sind eher so kleine
Ja.
Überraschungen bei Bremen. Aber dafür war es, glaube ich, ganz okay. Die Punkte haben auch gepasst, wie gesagt. Stay wieder in seiner guten Form von letzter Saison, auch wenn die Bremen-Matchups jetzt schwer sind, den kann man sich mal mitnehmen. Ich würde ihn jetzt aber nicht so stark overpayen, weil wie gesagt, die Matchups sehr schwer sind. Und sonst ja, Top und Berg, sehr geil nach Einwechslung. Aber sonst so wirklich neue Erkenntnisse beim Bremen-Spiel gibt es da, glaube ich, nicht. Und bei Kiel, ja. Ich glaube, das ist halt einfach mal so eine Ehrenrunde in der Bundesliga. Pauli gefällt mir da deutlich besser zum Beispiel wie Kiel und die werden auch sicher wieder absteigen und da gibt es jetzt auch nicht unbedingt jemanden, den ich rausheben würde in dem Spiel. Auch nicht die Scorer bei Kiel.
Ja.
Also die man sich kaufen sollte, außer Marktwertsteigerung.
Ja, sehr verständlich. Also besonders so ein Geschwill, ein Harris und so, das sind Kandidaten, die wirklich richtig schön steigen werden. Ja, es ist, glaube ich, einfach relativ erwartbar gewesen, so wenn man einfach die Stärke der Mannschaften vergleicht. Also ich habe 90 Minuten nur euren Jinx im Hinterkopf gehabt, deswegen, als das 1-1 geschossen wurde, war ich mir eigentlich schon sicher, das Ding ist durch. deswegen, ich war eigentlich ganz zufrieden so mit dem Spiel. Ich finde, Bremen hat es ganz gut gemacht, aber du sagst halt auch, es ist halt einfach eine Mittelfeldmannschaft gegen den Letzten in der Liga. Und da kannst du auch Heidenheim, hat man ja auch gesehen, du kannst auch Gladbach gegen Kiel schicken, du kannst auch Mainz gegen Kiel schicken und keine Mannschaft wird da, ja, erwartet, oder bei keiner Mannschaft kannst du im Vorhinein sagen, okay, die wird da jetzt erwartbar drüber fahren und irgendwie mit 5-6-0 nach Hause fahren. Das ist halt einfach nicht möglich. Trotzdem eben ein vernünftiges Heimspiel, 2-1 gewonnen, ich glaube auch leistungsgerecht, so rein von den Statistiken her. Spieler, die man hervorheben kann, ich finde halt top krass. Also auch 132 Punkte nur mit Vorlage jetzt nach Einwechslung ist echt nicht schlecht. Spielt muss man hervorheben, der entwickelt sich auch langsam zum Grifo von Bremen. Dem fehlen nur so ein bisschen die Scorer, aber dafür leitet er halt besonders viel noch mehr ein. Ja, und sonst haben das eigentlich alle ganz vernünftig gemacht und bei Kiel hast du ja schon gesagt. Ich habe mir jetzt noch Geschwill, glaube ich, am Samstag oder so gekauft. Freitag, Samstag, irgendwie sowas. Ja, der sollte gut steigen, aber ansonsten bei Kielern wirklich in leichten Matchups kann man zum Beispiel so einen Harris eigentlich aufstellen, finde ich. Der hat das echt gut gemacht, also das Tor war wirklich stark. Ja, aber ansonsten bin ich da vorsichtig. Zum Beispiel 12. Spieltag auswärts gegen Pauli. Da kann man es mal wirklich riskieren. Aber ansonsten, ja, Finger weg von den Kielern.
Ja, sehr gut. Dann können wir, glaube ich, auch schon zum nächsten Spiel gehen, was wir schnell abhandeln können oder fast skippen können. RB Leipzig gegen Gladbach. Ja, beide defensiv okay gestanden. Logischerweise bei 0-0 auch ein gerechtes 0-0 für mich. Beide Torhüter sehr gutes Spiel gemacht. Bei beiden Offensiven hat es ein bisschen gehakt. Vor allem bei Leipzig erschreckend, wie es überhaupt nicht nach vorne geht. Also da fehlt ein Xavi Simons, da fehlt ein Olmo. Natürlich extrem. Xavi Simons durch die Verletzung ist sehr unglücklich, Olmo ist ja sowieso weg. Und Baumgartner kann das halt nicht auffangen. Und dann hat man noch einen Šeško geschont, der auch extrem wichtig ist, aber da fehlt einfach dieser Kreativspieler, der die Sachen inszeniert. Ja, das fehlt ihnen einfach momentan. Da ist Nusa noch der beste Mann wahrscheinlich, aber er kann auch nicht alles auf seinen Schultern stemmen. Deswegen, Xavi Simons muss auf jeden Fall da zurück, sonst sehe ich da nicht viel Tore bei Leipzig, aber solange sie die Null hinten halten, ist ja alles gut, was sie auch schon sehr oft in der Saison gemacht haben. Aber es gibt jetzt keine großen Überraschungen für mich in der Startelf oder in den Punkten. Bei einem
Ja
zu Null
gut,
natürlich sehr
Šeško
gut
und
für Funke.
Haidara saßen halt auf der Bank, ne?
Ja, aber
Also
ich glaube, das war Belastungssteuerung, das
ja.
war jetzt nichts. Also es sind trotzdem noch die A11-Spieler.
Ja, sehe ich auch so.
Deswegen würde ich die auch nicht verkaufen. Aber gut, dass du es ansprichst, ja, vielleicht haben da welche ein bisschen Angst. Man kann überlegen, ob man die irgendwie eintauschen kann, weil Leipzig einfach nicht mehr diese Übermacht ist. Vor allem ohne Xavi Simons, weil über die Länderspielpause werden die halt extrem sinken. Da muss man ein bisschen abwägen, ob es Sinn macht, oder ob man das Minus einfach mitgeht, weil es sind keine Top-Spieler. Aber ja, in der großen Liga macht es sicherlich keinen Sinn, außer vielleicht ein Swap. Aber
Ja.
in kleinen Liga kann man die vielleicht sogar abgeben.
Ja, sehe ich auch so. Du hast schon vieles gesagt. Ich fand Leipzig offensiv auch schwach. Also, das hat mir irgendwie gar nicht gefallen. Wir haben insgesamt nur die zweite Hälfte zusammengeschaut. Also, ich hatte auch nur die zweite Hälfte jetzt zum Schauen und hatte dann noch meinen Bruch so gegen 70., 80., 90. Minute, als nach und nach fünf Spieler von Gladbach eingewechselt wurden. Aber ein Kevin Stöger wirklich 90 Minuten Bank macht. Also, ich konnte das nicht mehr in Worte fassen, was ich in dem Moment gedacht habe. Das passt ja wahrscheinlich am besten auch nicht in den Podcast, weil ich glaube, ich habe mich schon lange nicht mehr so abgefuckt gefühlt wegen einem Spieler von mir, der nicht spielt und nicht einmal eingewechselt wird. Besonders in so einem Spiel, wo es wirklich durch so Spieler- oder Einzelspielerqualität nochmal alles auf den Kopf gestellt werden kann, so in der letzten Minute, wenn er irgendwen steil schickt, wenn er irgendwie einen geilen Moment hat. Und das muss doch Seoane auch checken, dass er einen Spieler auf der Bank hat, der ja aus dem Nichts nochmal eine Riesenchance kreieren kann oder vielleicht sich sogar selbst kreiert. Ich kann's, also ich habe eigentlich nur noch auf den fünften Wechsel gewartet und habe dann direkt mit Marcel zusammen meinen Stöger verkauft. Also ja, der ist jetzt weg. Ich glaube, ich habe es auch in der, ja, ich hatte es auch in die Story gepackt. Also ja, ich glaube, aktuell macht es gar keinen Sinn, irgendwie an Stöger festzuhalten. Der ist jetzt zwar auf Nazio-Reise, weil er scheinbar so gut gespielt hat, aber ich glaube nicht, dass der nach der Länderspielpause beziehungsweise bis zum Reset irgendwie noch an großer Relevanz gewinnt. Das kann nur mit einem anderen Trainer funktionieren, weil er hat gut gespielt. Ich wüsste nicht, was er anders machen sollte. Deswegen, ich glaube, die sind einfach keine Freunde oder weiß nicht, er hatte irgendwie mit Seoanes Mutter was oder so. Ich keine Ahnung.
Ich, also ich verstehe es auch nicht, ist unverständlich, habe auch keine Doppelbelastung, nicht mal einen gewechselt oder so. Wenn er mal auf der Bank sitzt oder rausrotiert ist, weil die andere Startelf ganz okay spielt, okay, aber dann wenigstens Einwechslung bei 0-0 muss drin sein. Also das ist unverständlich. Und du hast es schon gemeint, nach einem Trainerwechsel kann er auf jeden Fall eine Relevanz gewinnen. Das kann man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Aber wo der Trainer schon gewechselt wurde, um gleich zum nächsten Spiel zu kommen, ist bei Hoffenheim mit Matarazzo. Haben wir auch schon tausendmal gesagt und ich habe es auch, glaube ich, fast jede Woche erwähnt, dass wenn es nicht Hoffenheim ist, wäre er schon längst weg, aber jetzt ist er endlich weg. Und ich glaube, da gibt es ein paar coole Spieler, die an Relevanz gewinnen können. Oder allgemein, wenn Hoffenheim besser spielt, dann werden die Spieler automatisch an Relevanz gewinnen. Aber ganz kurz zum Spiel, auch ein 0-0, braucht man nicht viel dazu sagen. Augsburg hat es stark gemacht wieder, solide gespielt, hätte es wahrscheinlich auch ein Tor verdient. Und Kickbase-technisch waren die natürlich auch deutlich besser als Hoffenheim. Also die Defensive sehr stark gepunktet, Tor sehr stark gepunktet. Bei Hoffenheim sahen die Punkte da eher schlechter aus. Deswegen Augsburg, ja, immer noch eine gute Mittelfeld- oder unteres Mittelfeldmannschaft, wo man in Kickbase auf jeden Fall ein paar Spieler aufstellen kann oder auf ein paar Spieler setzen kann. Aber gab es jetzt auch, glaube ich, keine so großen Änderungen. Oder hast du da einen Spieler, der dich überrascht hat?
Ja, grundsätzlich muss man halt sagen, dass die Augsburger Innenverteidigung sich immer lohnt. Sind einfach mal
Ja,
entspannt
zu null,
die Top
ja.
3 bei Augsburg. Also auch ohne zu null sind die echt super in Ordnung. Und wen ich auf jeden Fall noch erwähnen will, weil ja, die erste Halbzeit haben wir auf jeden Fall komplett geschaut und da war Claude Maurice halt richtig krass gut. Also der hat teilweise Bewegungen, die, keine Ahnung, die sind schon so ein bisschen Musiala-like. Also der hat es echt richtig drauf. Geht jetzt hier nur mit 65 Punkten raus, deswegen erwähne ich auch nochmal extra, weil ja, weil der wahrscheinlich gar nicht so auffällt, wenn man sich hier die Spieltagspunkte anschaut. Aber der hat's wirklich richtig drauf und ich weiß ich nicht, wenn er auf dem Markt wäre, würde ich ihn mir auf jeden Fall mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Nächstes Spiel ist natürlich ein bisschen unglücklich jetzt gegen Bayern,
Allgemein
aber
die nächsten Spiele,
ja,
ne? Also
allgemein, ich
Bayern
sehe es gerade.
auswärts, dann zu Hause Bochum, aber dann auswärts Frankfurt, zu Hause Leverkusen und 12 Millionen Marktwert. Also ich finde ihn auch sehr geil, aber ja, kann man vielleicht mitnehmen, aber ich würde es mir auch nochmal
Ja,
überlegen,
ich
ob man
weiß.
vielleicht ein bisschen wartet noch.
Der Marktwert ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Also er ist auf jeden Fall gerechtfertigt der teuerste in der Offensive. Ja, der Offensive vom Rest würde ich Abstand nehmen, aber das ist einer, den muss man auf dem Zettel haben. Das ist einfach so ein Spielentscheider für mich. Hoffenheim, keine Ahnung. Also, Marcel, ich muss das nochmal erwähnen, weil mich das so verwirrt hat am Wochenende. Ich glaube, Marcel hat locker zwei oder dreimal den Namen. Der heißt auch Arthur Chavez, oder? Chavez?
Keine Ahnung.
Auf jeden Fall hat er immer Chavis gesagt. Und ich habe locker zwei oder
Der
dreimal
Shave ist das
gesagt,
krank.
ich habe locker zwei oder dreimal gedacht, dass er den Innenverteidiger von Stuttgart meint. Und war völlig überfordert. Also, vielleicht mal in die Kommentare schreiben. Ich meine, der ist. Ist der nicht sogar Portugiese? Also, der muss Chavis ausgesprochen werden.
Ja,
Also, auf
also
jeden Fall nicht
höchstens
Chavis.
Jarvis oder wenn dann Javes, aber Javes, glaube ich auf jeden Fall nicht.
Nein.
Aber ich denke, bin auch eher bei Jarvis. Aber ich glaube,
Ja.
ja, Marcel, wenn du zuhörst noch, dann nochmal ein Gruß an dich. Er ist ein Spezialist bei Namensaussprache bei Fußballern. Kann
Ja,
er sehr
ich
gut.
glaube, da können alle froh sein, dass wir jetzt unter dem Podcast machen. Ich glaube, ich habe ihn letztes Mal schon montags hervorgehoben. Baumann fand ich auch wieder richtig krass. Also einfach ein geiler Torhüter. Hätte ich auch so super gern bei meiner Lieblingsmannschaft im Tor. Das ist echt ein richtig geiler Typ. Ja, ansonsten würde ich kaum einen hervorheben. Aber natürlich muss man jetzt über die Länderspielpause ein bisschen gucken. Kann man sich vielleicht mal den ein oder anderen Ersatz Hoffenheimer mit reinnehmen? Also Trainerwechsel bedeutet immer auch personelle Wechsel. Da kann sich immer noch was ändern dann über die Pause. Und ja, dann steht zufällig mal, weiß ich nicht, nenn mir einen guten Bankspieler, Soki,
Der
wieder in der
Longcheck oder
Startelf
so.
oder Loschek in der
Ja.
Startelf. So die zweite Reihe kann man sich mal ein bisschen anschauen, obwohl die nächsten Partien auch nicht so geil sind, besonders für Reset-Ligen, weil da Gegner heißen noch Leipzig, Freiburg, Dortmund und so weiter. Da wäre ich trotzdem vorsichtig, aber man kann sich das auf jeden Fall mal anschauen. Ich glaube, das könnte ganz interessant sein. Ist halt einfach ein Trainerwechsel.
Ja, allein schon die Spieler, die eh okay punkten oder die so zum Stammpersonal gehören, kann man sich auf jeden Fall mal reinholen oder behalten, wenn man sie hat. Ein Kramaric, Grilic, Dach,
Bischof.
Kalajdzic vielleicht sogar auch, weil es ein Dauerbrenner ist, und Bischof auf jeden Fall, ja. Die, denke ich, werden davon auch profitieren. Und mal schauen, vielleicht geht es ja mal wieder zu einer Viererkette, auch wenn sie keine richtigen Außenverteidiger haben, aber irgendwas wird da schon kommen. Vielleicht kriegt der Trainer irgendwie hin, Stach wieder ins Mittelfeld zu bekommen, weil da war einfach mit der beste Spieler in der Bundesliga im defensiven Mittelfeld, was er da für Zweikämpfe gewonnen hat und so. Also extrem guter Spieler oder fast schon Topspieler in der Bundesliga oder Topspieler, kann man schon sagen. Und in der Verteidigung ist er eher nur noch ein guter Spieler und da geht schon sehr viel Qualität verloren. Aber kann man noch nicht einschätzen, man weiß ja nicht mehr, wer da als Trainer wird bei Hoffenheim, deswegen mal beobachten. Aber da gibt es auf jeden Fall ein paar Stellschrauben, die interessant werden können für Hoffenheim und vor allem auch für Kickbase.
Ja, du sagst es schon, ey. Also allein immer wieder auf den Gedanken zu kommen, Stach und Grilic da ja frei nach Schnauze irgendwie durch das System so durchzurühren und mal kommen sie in der Verteidigung raus, mal im Mittelfeld. Du sagst es schon, Stach ist halt in Zweikämpfen richtig geil und ich finde Grilic hat ja teilweise ja so ein Spielverständnis wie ein Kimmich oder so, ist super pressingresistent und wenn man dem als Innenverteidiger oder als zentraler Innenverteidiger mal ein bisschen mehr Zeit und Raum gibt, dann hat er auch Chancen, ein bisschen mehr das Spiel zu lenken. Ich finde den Tausch super logisch eigentlich, aber vielleicht ist das auch wieder so ein Stöger-Ding, was man von außen nicht richtig einschätzen kann. Aber ich glaube, wir sind da einer Meinung und ich glaube auch Tobi würde uns zustimmen.
Ja, glaube ich auch. Den Tausch habe ich auch nicht so ganz verstanden.
Ja.
Gut, dann können wir eigentlich schon weiter. Ich hoffe, das Spiel hast du auch mit Marcel komplett über die ganze
Ja,
Länge
habe ich.
verfolgt. Weil ich habe auch schon gehört in der Arbeit von einer Arbeitskollegin, die Nürnberg-Fan ist, also und allgemein auch sehr fußballaffin ist und sich Bundesligaspiele auch oft anschaut, hat 8 Minuten vor Ende ausgemacht, weil ihr Freund meinte und sie, das ist zu langweilig, lass irgendwas anderes anschauen, und dann im
Also
Nachhinein
das
dann
ist
noch drüber
bodenlos.
gelesen.
Das darf man
Ja.
nicht machen. Also
Bei dem
seit
3-0 verstehe ich es aber auch zur Hälfte. Also, ja,
Ja,
das, natürlich kann alles passieren, aber 3-0 ist schon sehr, sehr eindeutig eigentlich.
also seit Bremen damals das Spiel gegen Dortmund das 2-0 in den letzten 8 Minuten noch gedreht hat, zu einem 3-2 werde ich bestimmt nie ein Spiel, was nicht 4 oder 5-0 zurückliegt, früher ausmachen. Oder generell eigentlich nicht. Das ist schon bodenlos, das darf man echt nicht machen. Aber mal zum Spiel. Frankfurt ist unglaublich krass. Also das ist auf jeden Fall das Erste, was ich loswerden will. Das habe ich mir das ganze Spiel lang auch gedacht, wie die defensiv stehen. Und es ist halt einfach Frankfurt von der letzten Saison, aber die Offensive ist so viel krasser und greift mittlerweile so gut ineinander. Marmoush ist sowieso der krasseste Spieler der Bundesliga aktuell.
Ich verstehe es nicht, dass er dauerhaft immer weiter performt. Das ist echt krass. Also da kommt einfach kein Einbruch bis jetzt.
Ich habe es mit Marcel zusammen geschaut. Der kriegt den Schreistoß da und ich sage ihm, der macht ihn jetzt wieder rein. Was macht er? Er haut den Ding wieder rein. Es ist nicht normal. Das habe ich noch nie gesehen, dass einer in Folge solche Traumtore wegschießt.
Er
Und
hat, ich glaube, also er hat jetzt 3 Freistoßtore in Folge gemacht.
ja, in drei, in
Das,
letzten drei Spielen.
ja, ich glaube, 2 in Folge hatten 6 oder 7 Spieler allgemein. Da gab es einen Post bei Instagram. Halt mit diesen, mit so, wo er sich einreizt zu sagen, Marmoush, da waren nur Legenden, mit Pirlo und Messi und solchen Leuten.
Ja,
Und jetzt
chillig.
3 in Folgen, bin ich mal gespannt, wann da der Post kommt. Oder vielleicht ist das schon einer, ich war jetzt nicht so auf Social Media gerade aktiv
Ja.
wie, also heute. Bin ich mal gespannt. Also 3 in Folge ist schon sehr, sehr krass.
Ja, definitiv. Also ich bin großer Frankfurt-Fan und auch von dem Fußball, den sie spielen, weil er halt auch nicht so defensiv destruktiv ist, weil es weil es offensiv nicht geht, sondern ja, weil da einfach alles super funktioniert. Ich finde auch besonders krass, hat man auch letzte Woche gesehen, dass die zweite Reihe auch noch so gut mit am Start ist. Also, dass die auch, ja, wie ein Brown, wie ein Knauf, Ibimbe, Collins und so weiter, da sieht man halt wirklich, was Topmiller mittlerweile entwickelt hat. Und das habe ich ihm zwischenzeitlich in der letzten Saison gar nicht so richtig zugetraut. Grundsätzlich deswegen, für mich ist der Sieg von Frankfurt auch verdient, obwohl ich mir natürlich das Tor der Nachspielzeit auch gegönnt hätte. Ich habe ganz kurz dran belieft, aber ich habe auch direkt gesehen, dass es Abseits ist. Ich hab Marcel auch direkt gesagt, bitte, bitte lass das kein Abseits gewesen sein, aber ja, dann wird das leider
Ja.
bestätigt. Stuttgart grundsätzlich dominant, aber offensiv hat da ganz viel gefehlt. Ob das jetzt an Undav lag oder an wem genau, ich kann es nicht genau sagen, aber mir hat das offensiv nicht wirklich gefallen. Besonders ein Führich ganz lange auch. Ja, irgendwie haben die Anspielstationen gefehlt, irgendwie immer die falsche Entscheidung getroffen. Da fehlt so ein bisschen der Flow. Ich glaube, die Qualität ist grundsätzlich da, dass das schnell wieder auch in die richtige Richtung geht. Aber ja, Hoeneß muss vielleicht jetzt die LSP mal ein bisschen nutzen, um mal da an den richtigen Stellschrauben zu drehen. Ansonsten sind auch die Stuttgart-Punkte bei einer Niederlage richtig top. Also da sind kaum welche, über die man sich, glaube ich, richtig beschweren kann, außer wenn man jetzt sich gefreut hat, dass Rieder in der Startelf ist und mit minus 3 rausgeht oder Demirovic den Elfer verschießt, der auch wirklich nicht so gut geschossen war. Ja, ansonsten, das sind so meine Einschätzungen zu dem Spiel erstmal.
Ja, du hast ja gesagt, dass Frankfurt Spaß macht, das stimmt auf jeden Fall. Nur ist es aus Kickbier-Sicht ein bisschen traurig, dass man halt vier Spieler, maximal fünf Spieler hat, die man, ja, die gut sind, die eh schon vergeben sind und der Rest ist halt so ein Einheitsbrei, wie du schon sagst, zweite Reihe ist sehr relevant. Die rotieren die ganze Zeit, du weißt nicht, wer spielt und das ist für Kickbier natürlich Gift, deswegen kannst du nicht Spaß an Frankfurt haben, wenn du jetzt keinen Frankfurter hast, weil die Guten sind vergeben und die Schlechten willst du nicht, weil die halt dann wieder auf der Bank sitzen, wenn man sie hat. Deswegen, ja. Leidet man da als Manager ein bisschen drunter. Ich finde es aber interessant. Stuttgart 2,6 Expected Goals und Frankfurt nur 1,3. Natürlich ist der Elfmeter mit dabei, aber trotzdem sehr, sehr eindeutig auf Stuttgart Seite. Auch 22 zu 8 Schüssen, 60 zu 40% Ballbesitz. Also Stuttgart war da eigentlich schon die bessere Mannschaft, hatte auch die ganze Zeit das Attack-Momentum auf ihrer Seite, außer bei den drei Toren und am Ende kurz mal. Es ist schon, ja, erstaunlich, wie Stuttgart das dann trotzdem verliert und vor allem 3-0 hinten liegt, also muss man auch mal noch sagen. Ist halt jetzt die Frage, ob, also Frankfurt kennt man ja, die lieben es zu kontern, eine Gegenpressing-Mannschaft zu sagen, lassen die Gegner den Ball, gegen Top-Mannschaften sind sie eh immer eklig, wenn die Gegner den Ball haben, auch gegen Bayern ja auch schon. Ich glaube, Bayern hat gut dominiert, aber trotzdem hat Frankfurt da was mitgenommen, weil sie halt einfach enorm stark in den Gegenbewegungen sind und in den Kontervorstößen dann. Das können sie sehr, sehr gut, auch wenn die Statistik jetzt auf Stuttgarts Sicht ist. Ich finde, ich weiß nicht, ob das so wie bei Union ist und bei Leverkusen jetzt dieses Jahr, dass halt die Statistik eher gegen Frankfurt spricht und dass sie irgendwann auch einholen wird. Aber momentan machen die halt so Bock und es schaut auch gut aus, wenn man ihnen zuschaut. Bei Union war das ja nicht der Fall. Dass man da fast schon ausgehen kann, dass es das so geplant ist, dass man da ein bisschen unterlegen ist in den Statistiken und dann halt zustößt, wenn es perfekt passt und das halt einfach perfektioniert hat. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es das natürlich nicht weiter so läuft bei Frankfurt und dass da auch Marmoush logischerweise nicht immer trifft und dass bei Stuttgart dann auch wieder ein bisschen nach oben geht. Da, wo sie sind, werden sie auf keinen Fall bleiben. Also in der Tabelle, momentan in der Bundesliga-Tabelle. Und wie gesagt, Statistik kann man nicht immer als Grundlage nehmen und da irgendwie alles drauf schieben, aber trotzdem muss Stuttgart da mehr Punkte allgemein haben oder jetzt auch gegen Frankfurt mindestens einen Punkt mitnehmen, was sie eigentlich auch wegen ein paar Millimetern fast geschafft hätten. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das weiterläuft. Also Stuttgart auf jeden Fall nach oben und Frankfurt bin ich mal gespannt. Also ich kann mir vorstellen, dass sie da bleiben, wo sie sind, ungefähr, weil sie halt einfach übel Spaß machen zuzuschauen, aber ich kann mir auch mal vorstellen, dass da eine kleine Ergebniskrise zumindest kommt, wo halt nicht jeder Schuss oder jeder Freischuss drin ist, wenn Marmoush eben nicht mehr der beste Spieler der Welt ist. Aber vielleicht läuft es ja weiter so.
Ja, verständlich. Ich sehe das ganz genauso. Also, sobald bei Marmoush mal so eine Formkrise ist oder so ein kleiner Formdip, dann läuft es auch bei Frankfurt nicht so gut. Ich weiß, dass die Statistiken auf jeden Fall pro Stuttgart sprechen und kann mir auch gut vorstellen, wo diese Statistiken herkommen. Aber Ich hatte das ganze Spiel nicht das Gefühl, dass es verdient gewesen wäre, hätte Stuttgart also auf jeden Fall gewonnen. Und ich glaube auch nicht, dass ein Unentschieden verdient gewesen wäre. Wenn es anderen auch so geht, dann lass uns das gerne auf Instagram wissen. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ja, Stuttgart da viel verdient hätte, weil Marmoush einfach der absolute Übermacher ist. Und der hat eben die Tore gemacht. Und ansonsten fand ich es eigentlich das ganze Spiel so, dass Frankfurt das verdient hat. Ich kann das nicht so richtig in Worte fassen, aber hab das Gefühl, dass die Statistiken da ja nicht unbedingt das Spiel so zu 100% wiedergeben. Aber ja,
Das
das
ist
kann auch
schwer
mal passieren.
zu erklären.
Ja.
Ich habe auch gesagt, dass Frankfurt einfach Bock macht zuzuschauen und die so geile offensive Bewegungen haben, dass man halt einfach Bock auf das Spiel hat und denen das gönnt, dass sie das gewinnen. Und vor allem Marmoush überstrahlt halt alles. Ich meine, solche Statistiken verzerrt er halt komplett, wenn der
Ja,
Freistoßtore
genau.
macht, die 0,01% Expected Goal haben oder so. Aber das kann er auch nicht die ganze Saison machen. Deswegen, wie du auch gesagt hast, wenn da eine kleine Formdelle bei Marmoush reinkommt, dann läuft es bei Stuttgart bei Frankfurt automatisch nicht mehr ganz so gut. Und statistisch gesehen und mannschaftsgesehen sind sie eine gute Einheit, vor allem mit den zwei vorne drin, mit Ekitike und Marmoush, den man auch nennen muss, Ekitike, weil der auch absolut on fire ist, auch wenn er ein
Ja.
bisschen im Schatten von Marmoush steht. Aber trotzdem ist es keine Top-Mannschaft, die Marmoush einen kleinen, ich sage jetzt nicht Downfall, aber mal, sage ich mal, einen Scorer in jedem zweiten Spiel, was auch immer noch saugut wäre, aber was eine deutliche Verschlechterung wäre, dass sie das auffangen würden und dann weiter da ihre Siege einfahren, weil es schon sehr alles auf seinen Schultern aufgebaut ist. Deswegen, ja, und momentan wahrscheinlich auch solche Spiele, wo Stuttgart eigentlich überlegen ist, statistisch gesehen, schauen dann doch sehr ausgeglichen oder vielleicht sogar pro Frankfurt aus, weil Marmoush eben on fire ist und gerade alles so gut läuft und diese Offensivbewegungen einfach einen so in den Bann ziehen oder man allgemein Frankfurt schon, ja, fast schon lieb gewonnen hat, weil es einfach Bock macht, mal wieder einer Mannschaft zuzuschauen, weil die einfach nach vorne geil spielt, coole individuelle Spieler drin haben, die richtig Bock haben, Tore zu schießen. Das macht, glaube ich, einfach Bock und ja, verfälscht ein bisschen die Statistik zu dem, was man sieht.
Ja, ich habe auch
Ob es
da.
jetzt negativ, muss ja nicht negativ sein, ist ja auch cool, wenn man mal mit den Augen einfach nur schaut und nicht mit den Statistiken, was natürlich auch im Endeffekt dann zählt, wie das Ergebnis ist und wie viel Spaß es macht, der Mannschaft zuzuschauen.
Ja, definitiv. Und ich glaube, dass alle Frankfurt-Fans da so ein bisschen, ja, auf jeden Fall gut in die Zukunft schauen können. Und ich glaube auch, dass da international vielleicht noch was drin ist. Ich glaube, das kann eine richtig spannende Frankfurt-Saison werden. Ja, sowohl in der Bundesliga als auch international. Ich weiß gar nicht, die müssen auch noch im Pokal drin sein, oder?
Ja, das sind sie, glaube ich,
Ja.
sogar weiter der Dritte, also auch sehr weit oben.
Boah, wenn die nicht sogar irgendwie was gewinnen. Also, ich weiß nicht. Ich kann
Ja,
mir
Europa
vorstellen.
League haben sie damals gewonnen, da waren sie deutlich schlechter.
Ja, echt so. Also, ich kann denen das durchaus zutrauen, diese Saison.
Ja,
Also,
das ist
schon.
eine K.O.-Mannschaft. Also Frankfurt mit den Fans bockt sich natürlich sehr. Kennt man ihnen auch, dass sie nächstes Jahr wieder in den europäischen oder internationalen Wettbewerben mitspielen, weil das einfach enorm geil ist, wenn man so eine deutsche Mannschaft hat, die da vertreten wird. Allein mit den Fans, was da in Barcelona und
Ja.
so los war. Ich glaube, das weiß jeder noch. Das ist sehr, sehr geil.
Ja, apropos gute Mannschaft international. Der FC Heidenheim hat ja auch schon jedes Spiel in der Conference League bis jetzt gewonnen. Auch völlig
Man
crazy.
sieht, wo der Fokus ist.
Ja, absolut, ey. Deswegen lief es jetzt vielleicht in der Bundesliga auch wieder nicht so gut. Es ist irgendwie so ein Trend durch alle Mannschaften hindurch. Alle, die irgendwie international spielen, tun sich in der Bundesliga auf jeden Fall schwerer. Ich glaube, das kann man grundsätzlich sagen. Und ich glaube, das hängt auch nicht nur mit Rotation, sondern auch ein bisschen mit dem Fokus der Mannschaften zusammen. Kann man das vielleicht so zusammenfassen als Learning so der ersten 10 Spieltage dieser Saison?
Ja, ich denke, das ist immer eine Sache, wie man es fokussiert, aber Heidenheim muss trotzdem aufpassen, dass sie nicht unten reinrutschen dadurch.
Ja,
Und
wirklich.
was natürlich auch ein wichtiger Aspekt ist, ist die Doppelbelastung an sich, dass die Spiele halt einfach kaputter sind.
Ja,
Weil es
das
gibt eh
auch.
jede Saison mehr Spiele und dann ist eine Doppelbelastung natürlich auch für so einen kleineren Kader oder nicht so breit aufgestellten Kader wie Heidenheim ja, enorm kräftezehrend. Und ich glaube, die freuen sich auch auf die Winterpause, dass da mal wieder ein bisschen mehr Frische reinkommt.
Ja, so sieht's aus. So das Spiel an sich, ich weiß nicht, Wolfsburg hat es eigentlich nicht besonders gut gemacht, macht dann am Ende halt die Tore, um's mal so zusammenzufassen. Heidenheim hat halt nach vorne hin alles irgendwie gefehlt, was dann so erdrückend war, dass es auch für Tore gereicht hat. Deswegen, das Spiel so richtig zu bewerten, ist schwierig. Ich glaube, Wolfsburg hat einfach nur von dem, was wir eben gesagt haben, profitiert und fährt deswegen die 3 Punkte ein. Fand die wirklich nicht so gut. Aber ja, trotzdem sehr, sehr vernünftige Punkte. Eine Sache, die ich noch sagen wollte, du hast das Spiel gar nicht. Ah, nee, hast du das geschaut?
Ja, ich hab's geschaut, ja.
Hast du die Szene noch im Kopf, wo Müller so auf Nett den Ball ins Ausschießt, weil. Ich glaube, Honsack, war der da oder irgendwie zu Boden gegangen oder so.
Ja.
Müller schießt den Ball ins Aus und diese Assis aus Wolfsburg haben nichts anderes zu tun, als danach erstmal selbst weiterzuspielen und fast noch das Tor aus der Situation herauszuschießen. Also da wäre was los gewesen im Stadion.
Ja, gut, Wolfsburg ist ja jetzt auch nicht so ein Fanliebling allgemein.
Ja, aber
Können
dadurch arbeiten
auch.
sie auch nicht an ihrem Image.
Ja. Aber ich glaube, das ist denen auch egal, weil ja, juckt halt eh
Ja,
fast keinen.
kann es denen auch egal sein, aber trotzdem, das hat für mich im Fußball nichts zu suchen. Also man hat ganz deutlich gesehen, dass Müller der Ball nicht abgerutscht ist und der den ins Ausschießen wollte und den dann nicht zurückzuspielen, ist echt saufrecht,
Ja.
besonders weil Honsack es auch richtig erwischt hatte in der Situation. Weiß ich nicht. Ganz, ganz mies. Also das hat nichts mit Fairplay zu tun.
Ja, auf jeden Fall. Zum Spiel an sich auch. Ja, ich fand es kein gutes Spiel von beiden Mannschaften, aber Heidenheim war eigentlich die bessere Mannschaft mit den besseren Chancen. Deswegen, ja, so deutlich ein 3-1 hätte es nicht sein müssen.
Nee.
Eigentlich hätte Heidenheim das auch dann eher gewinnen müssen oder mindestens einen Punkt mitnehmen müssen. Deswegen, ja, ist ein bisschen unglücklich gelaufen. Heidenheim an sich, Kickbase-Relevanz haben sie halt leider nicht mehr so viel, allein durch die Doppelbelastung. Rotation bei so einer Mannschaft ist halt echt Gift, vor allem für Kickbase. Sonst hätten die echt ein paar coole Spieler, die man sich da reinstellen kann. Und durch die letzte Saison sind auch alle sehr, sehr teuer. Auch ein Paul Wanner oder so, der ganz gut gespielt hat, aber halt auch viel zu teuer ist einfach. Oder ein Schöppner auch, der ein guter Punkter ist, oder Mainka. Einfach viel, viel zu teuer für Heidenheim leider, vor allem mit der Doppelbelastung. Und bei Wolfsburg ist, glaube ich, jetzt auch Wawro und Kuliarakis waren sehr, sehr gut. Die würde ich mir beide auch ins Team holen. Ja, Dardai und Arnold auf der 6 auch noch hervorzuheben. Arnold sowieso Dauerbrenner und Dardai hat ein Tor gemacht, hat sich da, glaube ich, schon fast ein bisschen festgespielt. Amura natürlich ein sehr, sehr geiler Kicker. Und Gerhard mit dem Tor will ich trotzdem nicht. Also für mich immer noch kein guter Fußballer, deswegen war es so ein kleiner Ausrutscher, der ist für mich nicht relevant und der Rest, ja. Sehr rotationsgefährdet, sage ich mal, und auch nicht so gut in Kickbase. Deswegen gibt es, glaube ich, auch nicht so viel Learnings aus dem
Ja,
Spiel.
Wavro ist halt auch so ein richtiger Rausklopper, ne? Also ich weiß nicht, wie oft der plus 5 geklärt bekommen hat. Der sieht auch aus wie so ein bisschen wie so ein Boxer. Gibt mir
Chapeau
zumindest so ein bisschen.
2.0.
Ja, der gibt mir so ein bisschen solche Vibes. 196 sind halt auch nicht replizierbar, aber ja, auf jeden Fall gut, wenn man ihn in dem Matchup hatte. Und zu den Heidenheimern hast du auch schon alles gesagt. Da sind viele leider viel zu teuer, die man echt ganz. Ich meine, stell dir vor, die würden jetzt nicht Conference League spielen. Du könntest so einen Mainka aufstellen, einen Cienza, einen Wanner, die dauerhaft spielen würden. Ich glaube, das wäre echt ganz cool. Besonders ein Schöppner finde ich auch ganz nice. Also, der hat auch teilweise eine Übersicht und Bewegung mit drin. Ich finde, der hat richtig was aus sich gemacht in der Sommerpause. Der war so ein absoluter No-Name für mich in der letzten Saison. Hat ja auch gepunktet wie ein No-Name. Aber diese Saison, so ein kleiner Mini-Goretzka da. Ich finde den echt ganz stark und der macht das wirklich gut. Aber ja, solange da die Doppelbelastung am Start ist und dadurch, dass sie eben schon so viel gewonnen haben, sieht es jetzt auch nicht unbedingt danach aus, als würden sie da direkt ohne Playoff-Spiele auch rauswandern. Also wird man auch von ein paar internationalen Spielen noch ausgehen müssen. Deswegen bleibt Heidenheim leider ja relativ irrelevant für die nächste Zeit auf jeden Fall.
Ja, gehe ich auch voll und ganz mit. Bei Dardai vielleicht noch, der kostet nur 3 Millionen, deswegen kann man sich den mitnehmen, vor allem für die Marktwertsteigerung, aber auch kein Spieler, den ich jetzt overpayen würde, groß oder als Lieblingsspieler im Team habe, weil er halt auf der 6 einfach nicht gut punktet. Arnold macht alles und hätte er sein Tor nicht gemacht, hätte er vielleicht, ich glaube, so 20, 30, 40 Punkte maximal gemacht bei den 3-1 und dann sieht man schon, dass er nicht so die Kickbase-Relevanz an Rohpunkten hat, deswegen. Ja, nicht overpayen, falls man das falsch verstanden hat, was ich vorhin gesagt habe.
Ja, definitiv. Ja, würde ich sagen, das war's soweit. Mehr
It's a
Spiele gibt's
wrap.
nicht, wenn ich hier runter scroll. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier Feierabend. Ich hoffe, wir haben Tobi die ICE-Fahrt ein bisschen versüßt. Der meinte, wir sollen jetzt schnell aufnehmen. Dann sind wir natürlich direkt an den Start gegangen hier. Ich hoffe, ihr alle habt einen coolen Spieltag. Jetzt erstmal wieder schön reinmanagen in die Länderspielpause. Wir würden uns dann sehr wahrscheinlich wieder Mittwoch hören, zusammen mit Tobi dann wahrscheinlich. Und ja, die letzten Worte gehören dir, Jakob.
Ja, checkt gerne fernschuss.pod ab. Da gibt es für Mittwoch dann auch wieder Fragen, die ihr stellen könnt für den Einstieg, also unsere Insta-Seite. Und ja, für die, die noch dran sind und die es eh nicht kennen, Bundesliga, das YouTube-Format und auch im Fernschuss sage ich schon, Podcast-Format. Da war Tobi heute zu Gast. Deswegen, ja, wenn ihr es noch nicht kennt oder nur ab und zu reinhört, dann schaut da gerne mal vorbei. Ist, glaube ich, ganz cool, wenn man da den Kickbase-Guide sitzen sieht. Hat es sich auf jeden Fall verdient. Sehr, sehr cool, dass es geklappt hat. Und habe ich früher auch ab und zu mal geschaut. Deswegen ein sehr cooles Format. Und ich glaube, mit jemandem, den man aus Kickbase kennt oder der auch Kickbase ein bisschen da erwähnt in dieser Konstellation, macht, glaube ich, richtig Bock, da zuzuhören. Also ich freue mich auch schon auf die Folge, die bestimmt schon außen ist, weil die kommt ja meistens Nachmittag, Montag
Ja,
raus.
safe. Also
Deswegen.
genau, Bundesliga, also quasi wie die Bohne und Bundesliga zusammen von den Rocket
Ja.
Beans. Also du hast schon gesagt, da safe mal reinhören.
Ja, macht es und dann hören wir uns spätestens wieder Mittwoch in alter Frische, wenn es zur ja, Länderspielpausenvorbereitung geht. Also macht's gut, bis
Bis
dahin.
dann.
Ciao,
Tschüssi.
ciao.